weil der Text will zu die Leute und der hat so viel unterhalterischen Charakter, bei aller Tragik, bei aller Schärfe, bei aller Brutalität des Themas auch. Ja, genau.
Kantinengespräche. Der Podcast des Tiroler Landestheaters Innsbruck.
Hallo und herzlich willkommen zu dieser Folge der Kantinengespräche. Mein Name ist Uschi Oberleiter und heute geht es um Schneeweiß, die Erfindung der alten Leier von Elfriede Jelinek. Unsere letzte Jelinek-Premiere ist noch gar nicht so lange her. Im März 2020 war Elke Hartmanns Inszenierung von Am Königsweg im K2 zu sehen. Aber in den Kammerspielen ist es schon länger her. In den Kammerspielen wurde zuletzt 2005 ein Sportstück gezeigt. Mit Schneeweiß knüpfen wir quasi ans Sportstück an und es passt auch inhaltlich sehr gut. Bevor ich Ihnen gleich meine sympathischen Gesprächspartner vorstelle, noch kurz ein paar Sätze zum Inhalt, damit auch Sie wissen, wovon wir reden. In einer Zeit, als Elfriede Jelinek sich uns noch nicht entzog, sagte sie über ein Sportstück, dass das Phänomen Sport eines ihrer Hassthemen sei. Der Sport eine Metapher für Dinge, unter denen sich Gewalt hereinschleicht. 20 Jahre später nimmt sie das Interview der Tiroler Ex-Skirennläuferin Nicola Werdenig zum Anlass, an die Gedanken von damals anzuknüpfen. Werdenig warf dem österreichischen Skiverband massiven Machtmissbrauch vor, der in den 1970er und 1980er Jahren zu Übergriffen und Vergewaltigungen führte. Der Missbrauch im Skisport ist allerdings nur der Anstoß für einen Rundumschlag. Wortgewaltig erbebt die gewohnt mehrstimmige Wutsuada Jeliniks, führt uns Moral wie Doppelmoral vor und nimmt nach den Skigöttern die katholische Kirche ins Visier. Die Parallelen scheinen auf der Hand zu liegen. Skifahren ist in Österreich heilig, der Sport eine moderne Religion. Und hierarchische Strukturen, die Machtmissbrauch befeuern, gibt es hier wie dort. Es ist die immer selbe alte Leier, schreibt Jelinek und setzt wie als Beweisführung an das Ende des Stücktextes eine lange wie illustre Liste an Quellen. Oder ist jetzt gar Lektüre-Tipp? Es sind auf alle Fälle Oskar Panizza, das Liebeskonzil, Sophokles, die Satyren als Spürhunde, Euripides, die Mänaden, Marie Bonaparte, Sigmund Freud, Friedrich Nietzsche und vieles mehr. Viel wichtiger aber, im Text wie im Theater, ist der letzte Satz in Schneeweiß. Kommen Sie nur herein. Und jetzt aber zu meinen Gesprächspartnern. Regisseur Joachim Gottfried Goller und Bühnenmusiker Imre Lichtenberger-Boschoki.
Hallo Uschi.
Hallo.
Vielen Dank, dass ihr zwei euch noch die Zeit genommen habt.
Sehr gern.
Die zwei kommen nämlich gerade von der Generalprobe. Morgen ist schon die Premiere. Ist jetzt mit der Generalprobe alles für euch erledigt? Kann man sich zurücklehnen und sagen, jetzt kommt das Wochenende?
Naja, ich glaube, ganz grundsätzlich ist es im Theater immer schwierig zu denken, dass alles erledigt ist, weil im Grunde erledigt wird es ja erst, wenn das Stück tatsächlich gespielt wird. So, und somit, glaube ich, bleibt auch unsere Anspannung da. Und das, glaube ich, kehrt sich ja so. Und irgendwie deshalb, glaube ich, suche ich das auch oder macht man das auch, dass man in diesem, in dieser Mitspannung und in diesem Mittun bleibt. Genau.
Für mich fühlt sich das schon erledigt an. Also in dem Moment, wo ich selber nicht mehr eingreife, ist meine Rolle als Komponist fertig. Allerdings bin ich als Zuschauer und als Teil des Ganzen sehr gespannt drauf, wie das ankommt, weil wir machen das ja fürs Publikum und die Art von Anspannung, also da bin ich schon sehr gespannt drauf, wie das morgen ankommen wird, aber die konkrete Arbeit ist jetzt getan.
Erledigt. Du schaust dir also gern die Publikumsreaktionen an. Wie ist das bei dir, Joachim?
Eigentlich auch gern. Also ich bin schon meistens sehr nervös, aber gar nicht, weil ich das Gefühl habe, oh, jetzt muss alles klappen, sondern tatsächlich einfach, weil ich diese Anspannung so extrem interessant finde bei der Premiere, wo man das erste Mal sieht, was als was funktioniert und was wie wo ankommt. Ich finde es schon auch sehr spannend und gehört auch eigentlich dazu, weil, wie gesagt, irgendwie in dem Moment ist es dann das, was es tatsächlich ist, so. Genau.
Ich muss auch sagen, dass ich dieses System, was in den Theatern herrscht, dass man erst bei der Premiere ein volles Haus hat, finde ich ja nicht richtig. Also ich bin eher ein Fan des amerikanischen Systems, wo man einige Male Leute einlädt, aber nicht die Presse, sondern einfach nur so zum so ein Testpublikum einlädt, mhm. um zu sehen, wo sind tatsächlich die Gags oder was kommt an oder was ist wahnsinnig fad, wo verliere ich die Leute, mhm. wo fängt das Rascheln an. Das würde ich lieber in einem quasi geschützten Rahmen erleben, als bei einer Premiere, wo dann die Presse drin sitzt und wo alle das beurteilen. Mhm.
Mhm. Vielleicht sogar bei so einem Text wie Schneeweiß oder bei Jelinek generell oder bei vielen posttraumatischen Texten wäre das, glaube ich, nochmal wichtiger, wo sich quasi diese vierte Wand zum Publikum eigentlich nicht mehr schließen soll, sondern man eigentlich auch das Publikum als Aufladung braucht, also mhm. so als Ort, wo man die Dinge hernimmt und auch wieder hinsendet. Genau. Mhm.
Stimmt, das wäre vermutlich für einige Produktionen hilfreich, ja. Mhm. Witzig, weil gerade im Bereich mit jungem Publikum ist das, glaube ich, ganz anders, weil wir viel öfters vorher schon mal versuchen, junges Publikum einzuladen. Das heißt, insofern, mit den Jungen geht's ja. Warum geht's mit den Älteren nicht, ja?
Wir hätten gerne auch junges Publikum.
Ja, absolut, klar, stimmt.
Ja, ja. Ich glaube, es ist ein Text, ich habe mir heute nochmal auf der Probe gedacht, schon erstaunlich, Elfriede Jelinek ist jetzt 76 Jahre alt und trotzdem sind ihre Texte so jung eigentlich, dass eigentlich auch ein sehr junges Team da sitzt und diese Texte immer noch so modern funktionieren, oder?
Also ich finde, dass das Alter in einem Kunstschaffen fast nur positive Eigenschaften mhm. bringt. Also wenn man gesund bleibt und wenn das Körperliche nicht anfängt, total im Weg zu stehen, dann finde ich die Erfahrung und die Offenheit, die im Prinzip eine Grundlage der Kunst ist. Und deshalb ist es bei KünstlerInnen eher nicht so, dass sie mit dem Alter dann geschlossener werden oder konservativer werden oder ich kenne nicht so viele solche Beispiele, sondern eher die Beispiele, dass man im Alter vielleicht ein bisschen noch befreiter mit den Sachen umgeht und die Zunge dann noch näher am Herzen ist, sagt man das so?
Ja, ja, voll. Ja, ja also ich denke auch viel über diese Wachheit nach, die da ist, einfach auf Dinge zuzugreifen und auch wach bleiben und auch einfach die Aufmerksamkeit weiter schärfen, auch an der Schnelligkeit und am Handwerk arbeiten, Dinge benennen zu können und präzise benennen zu können. Und da habe ich auch das Gefühl, da ist es eigentlich ein totaler Vorteil. Oder irgendwie, habe ich das Gefühl schon lang davon verabschiedet, dass ich irgendwie bei Texten in meiner Generation jetzt mehr suche als irgendwie in anderen oder so. Mhm. Sondern weil ich glaube, die Verbindung, die sich da herstellt, funktioniert eher über eine Art Wahrnehmung oder über eine ähnliche Wahrnehmung, die sich deckt, wenn man einen Text liest und wie man Dinge selber wahrnimmt. So vielleicht.
Sollte natürlich nicht heißen, dass junge Künstlerinnen keine genialen Werke rausbringen können. Gibt es ja sehr, sehr viele Beispiele dafür. Also das,
ja. Genau. Joachim Schneeweiß ist der erste Text von Elfriede Jelinek, den du auf die Bühne bringst, oder?
Ja.
Wenn man an Jelinek-Inszenierungen denkt, dann denkt man, finde ich, an große Namen wie Einar Schlief, Nikola Stehmann, Christoph Schlingensief, die auch eigentlich den Umgang mit Jelinek-Texten im Theater geprägt haben. Oder?
Kann man sagen. Ja, absolut, klar.
Haben diese Ansätze in dein Inszenierungskonzept irgendwie reingespielt oder spielt es da eine Rolle? Schaut man sich an, was da bis jetzt passiert ist?
Absolut. Also, und ich glaube auch gar nicht, das hat bei mir jetzt gar nicht angefangen an dem Moment, wo ich wusste, okay, ich werde jetzt selber Jelinek machen, jetzt schau ich mal, sondern das kriegt man ja über die Rezeptionsgeschichte von Elfriede Jelinek zwangsläufig mit, wer das gemacht hat, was auch die Inszenierungen waren, die irgendwie durch die Medien gegangen seien, die groß wahrgenommen worden seien. Mhm. Und somit bin ich ja schon in dem Moment, wo ich das erste Mal das Stück in die Hand genommen habe, mit natürlich einer Vorstellung oder Vorstellungen von dem konfrontiert gewesen, wie man das inszenieren könnte oder machen würde. Nichtsdestotrotz, glaube ich, bin ich doch dann sehr eigensinnig und da sehr mit meinem Verständnis an die Sache drun gegangen. Man weiß natürlich, was funktioniert und es decken sich da natürlich auch Sachen, mhm. weil die Texte von Elfriede Jelinek in einer gewissen Form besonders gut funktionieren oder in unterschiedlichen Formen. Mhm. Und das sind auch, finde ich, Formen, die man auch immer wieder sieht, mhm. weil das aber eben auch der Text vorgibt. Vorgibt. Absolut, mhm. Genau. Aber was ich, glaube ich, überhaupt hoffentlich nicht versucht habe, ist quasi an irgendwelche Regievorbilder irgendwie anzuknüpfen und die wiederzugeben und nach Innsbruck oder irgendwas zu bringen oder so. Mhm. Überhaupt nicht. Mir war es sehr wichtig, meinen Zugriff da zu suchen und da zu finden, ja.
Mhm. Ich glaube auch, dass man den Zugriff, den du da irgendwie an das Stück angelegt hast, der ist wirklich auch sehr verortet. Für mich ist er sehr verortet für da, mhm. für diesen Ort, für Innsbruck, für Tirol, für eben ja. dieses Herz der Alpen, das viel zitierte Herz der Alpen, mitten in den ganzen Tourismusregionen.
Voll.
Ist das für die, hat das für die eine Rolle gespielt oder würdest du den Text anders inszenieren, wenn du ihn in Hamburg oder Dresden inszenieren würdest?
Also ich kann es jetzt natürlich nicht hundertprozentig garantieren. Aber gleichzeitig denke ich mir, ich reagiere eigentlich immer auf die Komponenten, die alle mitspielen, wenn man ein Stück inszeniert. Und das heißt, man reagiert oder ich reagiere zwangsläufig auf die Zeit, in der ich mich befinde, auf die Menschen, mit denen ich das mache, in der Umgebung, in der ich das mache. Weil natürlich, und vor allem, wenn man so viel Textmaterial hat wie bei Jelinek, kann man da einfach gut auswählen und diese Absichten, die man damit hat, einfach auch dadurch schärfen, indem man sich auf die Dinge fokussiert. Und es war jetzt bei Schneeweiß, der wirklich einfach ein wahnsinnig spannender Text für Tirol, für Innsbruck ist, einfach wirklich ein extrem großer Spaß. Und da einfach, wo nicht zuletzt auch meine Herkunft als Südtiroler, der auch am Fuße eines Skigebiets aufgewachsen ist, natürlich auch eine Rolle gespielt hat. Mhm. Und ja, genau.
Mhm. Imre, wie ist es dir da gegangen mit den ganzen Tirolern und Südtirolern rundherum, die dann irgendwie mit den Kasselruther Spatzen zum Beispiel über die Kasselruther Spatzen reden? Wie ist das dann?
Ich liebe sie, die Tiroler und die Südtiroler und die Berge und das Skifahren. Ich liebe das alles. Ich komme aus einem flachen Land, aber bin seit einer Zeit lang schon in Österreich, über 20 Jahre. Und die Familie meiner Frau hat eine Hütte in Vorarlberg und bin ich wahnsinnig verliebt in diese ganze Region. Und es hat mir sehr gut gefallen. Die Kastelruther Spatzen habe ich mehr oder weniger aus Hörensagen gekannt. Aber seit der Produktion bin ich auch ein Fan. Wir verwenden auch einen Song, werden, falls wir wieder zusammenarbeiten, auch uns vorgenommen, jedes Mal einen Song von den Kastelruther Spatzen in die Inszenierungen reinfließen zu lassen, als unser Trademark.
Voll. Also sowas braucht man dann ja.
Braucht man unbedingt. Genau. Braucht man unbedingt. Finde ich wirklich sehr, sehr gut. Ja. Bin gespannt, was das nächste dann wäre. Shakespeare mit Kastelruther Spatzen.
Live mit dem Kastelruther Spatzen. Ja, das ist ein großer Traum natürlich.
Ja.
Ja, das wäre ein Traum, ja.
Wunderbar. Wie ist denn die Zusammenarbeit für euch beide? Du hast eigentlich sehr viel auf der Bühne jetzt oder eigentlich während den Proben komponiert. Funktioniert das so für euch zwei? Müsst ihr euch dann vorher viel absprechen oder passiert dann wirklich alles im Tun und ihr sprecht nach der Probe, schau, ich habe jetzt das gemacht, das ist die neue Musik, das war's?
Wir haben viel über das Konzept geredet, was es sein sollte, was es wird und was die Ideen von Joachim sind, das haben wir schon viel besprochen. Ich habe keine einzige Komposition geschrieben, bevor ich gekommen bin. Aber es gab so Ansagen, okay, das wird wahrscheinlich eine Ouvertüre geben und die muss bombastisch sein. Mhm. Wir werden sie später auch einspielen im Podcast.
Sehr gern, Imre, sehr gern.
Und dann sind die meisten Kompositionen so entstanden, dass ich bei den Proben zu den Texten improvisiert habe. Und eine komplementäre musikalische Sprache gesucht habe zu den Texten von Jelinek. Weil ich finde, sie, wenn sie schreibt, ich habe das Gefühl, dass das wie ein Jazzmusikerin in Echtzeit komponiert. Mhm. Und ob das man Improvisation oder Komposition nennt, sei dahingestellt. Aber ich habe das Gefühl, dass so ihre Gedanken und dass sie alles so druckreif sind quasi und dass sie das alles so runterschreibt. Und da sie nicht in einem dramaturgischen Korsett steckt, sondern einen Fließtext schreibt, kann sie sich auch erlauben zu sagen, das sind einfach 100 Seiten Text zu meinen Gedanken, zu diesem einen Thema oder zu dem Gedanken, die aus diesem einen Thema dann erwachsen. Diese Art von Spontanität und Fluss, was ihre Texte haben, habe ich dann bei den Proben versucht umzusetzen. Und ich habe einfach nur so Instrumente ausgesucht, die ich gedacht habe, dass sie passen könnten. Und dann, während die Leute ihre Texte gesagt haben, habe ich die Themen dazu improvisiert. Und das sind tatsächlich größtenteils die Themen, die man am Abend auch hört. Also das hat auch funktioniert, diese Durchlässigkeit, mhm, dieser Moment zwischen nichts und etwas. Also diese, wo es aus nichts eine Melodie oder ein Thema erscheint, nur aus dem so kleinen Bewegungen der Finger und so den Ideen, die man, die kommen aus der Inspiration, die man im Text hört, die waren meistens auch richtig. Oder, mhm, sie sind uns nicht, bis jetzt kommen sie uns nicht falsch vor. Das Publikum ist dann zu beurteilen, aber wir haben das die ganze Zeit jetzt angehört und die Sachen stimmen so, wie sie, mhm, beim allerersten Mal sich materialisiert haben.
Mhm. Man darf vielleicht an der Stelle, bevor du was sagst, Joachim, müssen wir vielleicht einmal einstreuen, dass der Imre ein sehr erfahrener Theatermusiker ist, Theatermusiker, Komponist, Trompeter. Ich habe in einem Interview aus dem Standard aus 2012 gelesen, seit 10 Jahren machst du Theatermusik, also mittlerweile seit über 20 Jahren. Das heißt, die hat es eigentlich sehr schnell ans Theater gezogen.
So ist es. Ich bin mit 19 nach Österreich gekommen, nach Graz, um Jazz-Trompete zu studieren und habe im Jahre 2000 zum ersten Mal am Theater gearbeitet, durch einen Zufall. Da hat Hans Kresnik eigentlich Straßenmusiker engagieren wollen für sein Theaterstück. Und dann konnte das Theater die quasi echten Straßenmusiker nicht ans Haus holen, weil sie dann teilweise ohne Aufenthaltserlaubnis in Österreich waren und sie konnten nicht versichert werden. Und dann war der nächste Schritt so, dass er diese Studenten, die auf der Straße gespielt haben, wir haben damals einfach Jazz auf der Straße gespielt, um Geld zu verdienen. Dann waren wir so das Nächste, wo die gefragt wurden, weil wir auf der Straße waren auch. Und so kam ich zum Theater und dann hat sich das so entwickelt, dass ich angefangen habe, als Theatermusiker dabei zu sein. Und 2003 habe ich meinen ersten Auftrag bekommen und seitdem mache ich fast nur Theatermusik. Das ist auch eine sehr familienfreundliche Sache. Meine Frau und ich, wir haben schon 2004 unser erstes Kind bekommen und Theatermusik zu machen war dann viel familienfreundlicher als in Bands zu spielen. Mhm. Und dann nach einer Zeit lang habe ich bemerkt, dass meine Gedanken auch nicht mehr in Richtung Bands gehen, sondern eher in Richtung Theatermusik und selber dann Richtung Musiktheater zu gehen. Und also dieses Jahr habe ich mein erstes Musical inszeniert und auch mitkomponiert. Und also diese Form vom Theater und Musik, diese Verbindung, das ist so mein Ding. Und in diesen letzten 20 Jahren habe ich bei über 80 Stücken Musik gemacht.
Mhm. Interessant. Es ist auch nicht eure erste Zusammenarbeit jetzt, oder?
Ja, die erste professionelle Zusammenarbeit.
Die erste professionelle. Okay, interessant.
Mhm. Naja, ich glaube, ich wollte nochmal dazu sagen, bei mir ist das auch gerade aufgefallen, im darüber sprechen, dass wir eigentlich im Vorfeld viel darüber gesprochen haben und dann aber ab dem Moment, wo wir ins Tun gekommen sind, eigentlich gar nicht mehr so viel, weil es sich eigentlich ergeben hat. Und das finde ich eigentlich eine total spannende und auch irgendwie für mich total sinnige Art, Theater zu machen, dass man irgendwie einfach die Offenheit hat, auf der Probe Sachen auszuprobieren und wenn man einfach gemeinsam merkt, ja, das ist stimmig, dann auch dem nachzugehen, in dem Impulse nachzugehen und auch das Motiv von irgendwie, das verbindet sich für mich auch wieder mit der Autorinnenschaft bei Jelinek, die eigentlich ja auch einen Musikhintergrund hat, rein von ihrer Ausbildung und irgendwie dann ins Texte schreiben, kann ich live komponieren, da sein. Das, und mir kommt es ja beim Inszenieren so vor. Also bei mir ist es auch so, dass die Impulse irgendwie kommen und dann sage ich, und da, das noch und dann dahin. Es gibt natürlich ein Setting am Beginn, aber in dem Setting schaut man dann wirklich irgendwie live im Tun, wie es entsteht. Und das ist irgendwie eine total tolle Qualität. Und ich muss auch sagen, ich finde es irgendwie total spannend, weil ich nehme mich selber auch als recht musikalischen Menschen wahr, auch wenn vielleicht Menschen am Tisch das ein bisschen nicht so wahrnehmen würden, das weiß ich jetzt nicht. Nein, aber als Mensch, der irgendwie sehr viel Zugang zu Musik hat, ist das irgendwie eine total spannende Zusammenarbeit in dem Sinne, wo man einfach wirklich live irgendwie reagieren kann und da einfach gemeinsam so merkt, funktioniert es meistens leider über einen Blick oder einen kurzen Daumen nach oben, wo man irgendwie weiß, ja, da gehen wir jetzt weiter. Ja. So, und das ist
ihr habt eigentlich einen sehr eingespielten Eindruck gemacht. Also ich bin jetzt echt erstaunt, dass das wirklich die erste professionelle gemeinsame Arbeit ist. Also das wirkt ganz anders eingespielt.
Ich glaube, wir teilen viel an Geschmack. Also wir haben ein, das sagt man gar nicht so, das sagt man, wir haben, wie sagt man das? Wir haben
ein ähnliches Verständnis,
ein ähnliches Verständnis, einen ähnlichen Geschmack für was gut oder was uns gefällt, was wir gut finden. Mhm. Ich glaube nicht nur musikalisch, sondern auch theatral. Mhm. Und es war ein sehr, sehr großes Vertrauen, also ich habe ein großes Vertrauen gespürt in das, was ich mache. Das macht mich dann besser. Also das sind so eine Zusammenarbeit mit dem Joachim, das ist ja so das Perfekte für mich, weil ich wurde einfach, ich habe das Gefühl gehabt, ich darf dem nachgehen, wie ich das finde, und ich darf es einfach machen. Mhm. Und das hat mir sehr gut gefallen so.
Ach, wie schön.
Mir auch.
Dann ist doch jetzt eigentlich die perfekte Stelle, dass wir uns Musik anhören. Welches Stück hast du jetzt ausgesucht, Imre?
Das ist die Ouvertüre.
So wird es dann also klingen ab Samstag in den Kammerspielen. Mir ist auch wahnsinnig gut gefallen. Ich finde gerade diese komplementäre Ebene, die dann auch mal angezogen wird mit der Musik, ist wirklich sehr gewinnbringend. Man hat auch gemerkt, dass es für die Schauspieler und Schauspielerinnen nicht immer ganz einfach war, die Musik dann zu hören und dann vielleicht mit ihren Texten eigentlich dagegen zu halten. Trotzdem hat es dann funktioniert. Vielleicht, weil wir jetzt schon über eure Zusammenarbeit gesprochen haben, heute am Tisch fehlt uns die Julia Neuhold, die Bühne und Kostüme ausgestattet hat für Schneeweiß. Und mit der Julia hast du aber schon gemeinsam gearbeitet, Joachim, für Gruftheater Weissagung letztes Jahr im K2. Eine Produktion, die dann auch für den Nestreu nominiert worden ist. Und eigentlich, finde ich, von der Bildsprache gibt es schon Sachen, die man wiedererkennen kann oder wo man sich denkt, ach ja, genau, da nochmal anders gedacht, aber man kennt Elemente. Wie geht es dir in der Zusammenarbeit mit der Julia? Da habe ich eigentlich auch den Eindruck, dass ihr einen ähnlichen Zugriff habt auf diese Texte, auf das Theater.
Ja, ich finde die Zusammenarbeit mit der Julia insofern total spannend, weil das, glaube ich, was uns schon beide vielleicht auszeichnet oder was uns auch gerade zusammenbringt, ist diese Nicht-Angst haben, also keine Scheue. So, und auch gern groß und schrill denken. Und das tun wir, habe ich das Gefühl, schon beide total gern. Mhm. Und in dem treffen wir uns auch. Also man muss ja dazu sagen, das Gruftheater Weissagung war unsere erste Zusammenarbeit damals. Und das hätte natürlich auch schief gehen können. Und es war aber auch in der assoziativen Art zu arbeiten, irgendwie ein totales Match. Und das war irgendwie total toll oder ist total toll, mit Schneeweiß weiterzuführen. Mhm. Was natürlich immer voraussetzt, dass wir haben nie die Scheue, 3 Schritte vorwärts zu gehen und dann zu sagen, okay, na, jetzt gehen wir nochmal 5 zurück, weil wir müssen das nochmal ändern und dann machen wir irgendwie das und wir sind da irgendwie total, wir lassen uns da nicht in Ruhe, würde ich mal sagen. Und das ist irgendwie total fein und bleiben total klar miteinander und direkt. Und da kommen dann die Bildwelten zustande, wo man auch einfach mal sagt, so, und jetzt trauen wir uns in den Humor zu gehen und jetzt trauen wir uns in den Kitsch zu gehen und jetzt trauen wir uns auch, nochmal einen Wechsel zu machen. Also wir trauen uns auch irgendwie unterschiedliche Welten zu erschaffen an einem oben, glaube ich, und nicht immer Dinge geschlossen zu denken. Und was ganz Tolles ist, habe ich das Gefühl, in der Zusammenarbeit, aber das ist fast was ich über das ganze Team lege, ist irgendwie die Kategorie, oh, das ist uns jetzt zu viel Aufwand, was ich finde, dem man ganz oft am Theater begegnet, der gibt es für uns irgendwie in unserem Denken erstmal nicht. Sondern man schaut einfach so, was braucht man, was will man erzählt, wo kann man da hingehen? Und gar nicht, und genauso auch eben wie bei der Musik so, wenn man im ersten Teil das macht, kann man im zweiten auch das machen und im dritten wieder ganz was anderes. So, wenn sich das erzählt, dann können die unterschiedlichen Schichten, die sich da übereinander legen, was total Spannendes und Breites und Weites erzählen. Und das interessiert mich und ich glaube auch die Julia total. Mhm. Genau.
Habt ihr dann aber am Anfang, wie ihr begonnen habt mit dem Konzept, wo ihr dann nicht wirklich ihr zwei ganz massiv dran gearbeitet habt und es war ja schon sehr früh eigentlich, oder der erste Termin für die Bauprobe war schon relativ früh, habe ich in Erinnerung. Das heißt, da hat sich schon noch einiges getan vermutlich. Aber seid ihr dann beim ersten Zugriff, habt ihr eigentlich die gesamte Stückfassung gehabt, die ja sehr lang ist. Es sind 92 ganzseitig beschriebene Manuskriptseiten. Ihr seid also von diesem gesamten Text ausgegangen und habt's, und wir haben ja dann später mal die Fassung eingestrichen. Hat sich dann auch noch was verändert für euch an dem Bild, an dem ästhetischen Konzept?
Es hat sich geschärft, würde ich eher sagen. Also wir haben für uns beim ersten Lesen, beim mehrmaligen Sprechen auch über das erste Lesen und gemeinsamen Lesen Bildwelten als Möglichkeiten erschaffen, sage ich jetzt einmal, Tendenzen, die wir einfach auch ausformuliert haben. Und die haben sich dann nochmal durch Kostüm, auch durch Licht, durch Video, durch alles Mögliche, was noch dazukommt, einfach nochmal präzisiert und schärfer gezogen. Weil wir irgendwie auch, habe ich schon das Gefühl, von Beginn an wussten, was sind die Dinge, die wir sehen wollen, gesehen haben wollen am Schluss. So, und das hat sich auch von der großen Stückfassung dann auf die Fassung, was jetzt auf der Bühne steht, nur geschärft und eigentlich nicht verändert.
Sie ist ja wirklich sehr knapp worden. Also es ist eine sehr kurze Jelinek-Aufführung. 1:40 ist tatsächlich nicht viel, was dann herauskommt von diesen 92 Seiten. Gibt es Sachen, die du jetzt vermischst an dem Text jetzt? Gibt es etwas, wo du dir denkst, ach, da gibt es irgendwie Themen, die mir jetzt eigentlich zu kurz kommen oder...
Eigentlich gar nicht. Man hat schon natürlich immer wieder den Moment beim Proben, wo man Texte rauswirft und da manchmal wirklich extrem große Striche macht, wo man sich so denkt, boah, war das jetzt gut? Wo ich mir aber auch immer die Frage stelle, befrage ich das jetzt gerade, ob ich es gut finde, ob der Strich möglicherweise nicht gut war, weil ich erwarte, dass alle denken, dass ich das nicht streichen würde. Und mich beschäftigen eigentlich meistens solche Gedanken, wo man irgendwie denkt, oh, nehme ich jetzt den Text nicht heilig genug oder so. Wobei es mir immer total wichtig ist, Texte ernst zu nehmen. Und ich glaube, ich habe für, nochmal um zurückzukommen, für die Zeit, in der wir im Theater, glaube ich, auch mit Bedürfnissen hingehen, die ja mit Zeit zu tun haben und solche Fragen, also nicht unbedingt, aber auch den Ort, an dem ich bin, ist, glaube ich, das am Schluss rauskommen, was erzählt werden muss und gleichzeitig auch erzählt werden soll und was auch eine Stärke schafft, weil manchmal sind auch so ein paar Worte zu viel eher dann eine Schwäche als eine Stärke. Und das ist mir total wichtig. Sachen kurzweilig zu haben, ist mir auch irgendwie wichtig. Ich finde, das haben wir mit viel Arbeit, weil Jelinek ist viel Arbeit, aber das haben wir, glaube ich, geschafft.
Ich bin eigentlich sehr glücklich mit der Länge des Stücks, weil ich finde, dass Schneeweiß eine relativ monothematische Arbeit von der Jelinek ist. Und ich glaube, dass wir in diesen 1:40 doch alle Gedanken, die sie überbringen wollte und alle Stränge, die sie da anspricht, erzählen. Nicht so ausführlich wie Manuskript, aber wie gesagt, das ist, glaube ich, gar nicht so gedacht von ihr. Und dieses Freischreiben, was sie macht, ist nur eine Vorlage. Wir haben lustigerweise darüber auch geredet, ganz früh, dass wir ein Stück auf die Bühne bringen wollen, das eher... das darf nicht der zu große Schnitzel sein, wo man die Hälfte dann übrig lässt und dann mit dem Bauchweh nach Hause geht. Das war nie unser Plan. Und dann lieber noch den Kopf frei haben, vielleicht für eine oder andere Diskussion nach dem Stück, was, glaube ich, schon einer unserer Ziele ist, dass sowas passiert dann.
Voll, ja, absolut.
Ja. Ich glaube, es ist trotzdem eine Herausforderung, dann, wenn es sehr kurzweilig sein soll und der Text heißt Die Erfindung der alten Leier, dass man das trotzdem behält, dass sich dieses Thema oder dass Elfriede Jelinek ständig diese gleichen Themen ableiert und eigentlich sehr satirisch ja dann selber sagt, schon wieder, muss ich mich schon wieder wiederholen? Und ich glaube, das ist tatsächlich gelungen, auch in diesen kurzen Bildern, wenn es immer wieder auftaucht, dass dieses Motiv auch in der Kürze nicht verloren geht. Das finde ich eigentlich ganz schön.
Das ist gar nicht also kurz. Wir verwenden jetzt 1:40 als kurz, weil man Jelinek-Inszenierungen gesehen hat, die 3 oder 4 Stunden dauern. Aber 1:40 ist nicht kurz. Hm. Und wir reden hier über eine Anreihung von Monologen, aber es ist nicht so, dass hier dramatische Szenen gespielt werden, wo ein Dialog vielleicht auch mal 3 Minuten braucht, um zum einen Punkt zu kommen. Frau Jelinek kommt in einem Satz zu einem Punkt, in dem nächsten Satz kommt sie zum nächsten Punkt. Und nach 2 Minuten sind schon einige Punkte abgehandelt.
Einige Punkte abgehandelt und wahnsinnig viele intertextuelle Bezüge hergestellt. Das ist ja das Nächste, was dann noch dazu kommt, dass dann in drei Wörtern schwingen auf einmal griechische Mythen mit, es werden Skizitate eingestreut und alles soll man irgendwie erkennen oder es ist schön, wenn man es irgendwie rausbringt. Zumindest sollte man es verstehen, sagen wir so.
Wortwitz. Wir. Also sie bezieht sich auf sich selbst. Quasi in einem Satz, im nächsten redet sie wieder über ein Topic, dann macht sie sich über sich selbst lustig, dann referenziert sie, dann macht sie was Musikalisches.
Dann redet sie über den Skandal im ÖSV, der ja der Anlass war eigentlich für diesen ganzen Text oder vielleicht auch die ganze #MeToo-Diskussion, gehört ja auch alles dazu. Wie geht man aber mit diesen ganzen intertextuellen Bezügen um? Muss man wirklich alles erzählen? Muss man alles verstehen? Muss man, bevor man kommt, wirklich 2 Stunden mal recherchieren? Was gibt es alles rund um das Stück?
Also ich glaube irgendwie, dass aus meiner Sicht funktioniert eigentlich kein Theaterabend, der irgendwie es voraussetzt, dass ich, der Imre sagt ganz oft, es muss reichen, dass ich mir eine Hose umgezogen habe und irgendwie mich einsetze in den Theaterraum und irgendwie das denke ich, also von dem bin ich irgendwie überzeugt. Also weil alles andere wird jetzt nicht mehr Publikum holen, so geht's einmal. Und ich finde das, die Frage stellen mir jetzt natürlich auch, die stelle ich mir beim Fassung machen, die stellen sich die Schauspieler, wenn sie diese Texte sprechen, weil man merkt dann natürlich oft, wir sind dann oft, versuchen dann Dinge zu vermitteln, aber ich glaube einfach, wenn man bei Jelinek versucht zu vermitteln und jeden Bezug herzustellen, dann muss sie im Grunde bei jeder zweiten Silbe eine Fußnote machen, wo man zu nichts führt. Und ich glaube, das will der Text auch nicht. Also ich glaube, das Tolle ist, dass der Text in einer solchen Lawine daherkommt und es so viele Verweise gibt, wo ich tatsächlich glaube, dass man auf unterschiedliche Fährten den Text entlangfahren kann, wenn ich 3 Kurven kurz verpasse, holt mir das nächste Zitat oder der nächste Verweis irgendwie ab oder wird wiederholt und es wird aus der Wiederholung auch ein rhythmisches Motiv, das mich interessiert. Aus der Menge der Bilder, der Floskeln, die vorkommen, dass es eben wie so mehrere Netze, die übereinander liegen, irgendwie gibt, die ich nicht dekodieren muss, sondern ich setze mehr in das ein, was mir am meisten Spaß macht und an dem fahre ich entlang. Und ich glaube, sollte auch Jelinek gedacht sein, weil nichts Schlimmeres, weil wenn sich das Publikum reinsetzt und sich denkt, ja, okay, dann hoch, ich mache jetzt halt heute nochmal die Jelinek Kuhn. Das finde ich irgendwie Quatsch, weil der Text will zu die Leute und der hat so viel unterhalterischen Charakter, bei aller Tragik, bei aller Schärfe, bei aller Brutalität des Themas auch. Ja, genau.
Ja, wir sind halt auch 3 unserer Schauspielkollegen nach der Generalprobe entgegengekommen, die dann gesagt haben, sie haben eigentlich immer ein bisschen lachen müssen, aber irgendwie kann man nicht, weil es ja doch so tragisch ist, aber ja, man kann. Also eigentlich eine große Stärke finde ich jetzt auch an dieser Inszenierung, dass man eben gut unterhalten ist und was das dann mit einem macht, wenn man eigentlich gerade so kurz ins Lachen kommt und dann feststellt, ups, da lacht man eigentlich gar nicht.
Oh ja, wir wollen, dass die Leute lachen. Wir wollen, dass die Leute lachen, wir wollen, dass die Leute unterhalten sind. Das macht sie viel durchlässiger für diese Themen. Und das ist wie gesagt, dadurch, dass sie die Hosen oder die Röcke angezogen haben und sich ins Theater reingesetzt haben, ist schon eine große Offenheit da und eine Bereitschaft, diese Textlawine über sich entgehen zu lassen. Und dann finde ich es, ist unsere Bringschuld auch zu unterhalten und große Bilder zu machen auch. Und schade, dass die Julia jetzt nicht da ist, aber sie hat ganze Arbeit geleistet. Es schaut ganz, 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 ganz toll aus. Die Bühne schaut fantastisch aus, die Kostüme schauen fantastisch aus. Also es gibt fürs Auge was und ich habe das musikalisch versucht und Joachim hat schöne, lustige Sachen rausgekitzelt aus dem Text, die da sind oder die sowieso da sind. Das finden wir schon richtig. Und wenn man sich erwischt, dass man bei der falschen Stelle gelacht hat, dann hat man vielleicht für später eben so was darüber nachzudenken, was ja perfekt ist.
Sehr gut, ja.
Ja, ich weiß nicht, ich glaube, ich will nur dazu sagen, dass mir einfach, glaube ich, die Fallhöhe interessiert. Also, weil es ist ja eine andere Fallhöhe, wenn ich in so einen Abend einsteige und eben dann merke, so, boah, irgendwie will ich lachen und gleichzeitig weiß ich, dass es eigentlich gerade gar nicht geht, wenn ich irgendwie lache. Und dann kommt auch plötzlich ein Bild, das mich quasi wirklich in der Kurve total erwischt und wo ich einfach merke, gerade irgendwie im zweiten Teil bei den Texten, wo man so merkt einfach, bah, irgendwie ist es einfach total witzig und gleichzeitig ist es einfach richtig heftig,
ja.
weil man in Spaß, glaube ich, und die Härte gleichzeitig dekodieren schafft. Und dann finde ich, bin ich ja, sind wir irgendwie ja gemeinsam da gelandet, wo ich irgendwie, glaube ich, mit dem hin will. Mhm. So, genau. Und das hat dann auch für mich irgendwie überhaupt nichts mit Parodie zu tun oder irgendwas, sondern eigentlich hat es lei total zu tun mit dem Begreifen einer Form eines Textes und gleichzeitig auch mit das zu verbinden mit einem Bedürfnis, das man hat, wenn man sich ins Theater setzt. Mhm. So, das, und da wirklich das, was der Text will, weil der Text, Elfriede Jelinek, sie ist einfach wirklich gut und witzig. Sie ist wirklich witzig.
Ja, dann brauche ich da jetzt die letzte Frage gar nicht mehr stellen. Wenn jetzt jemand fragen wird, Joachim Jelinek, würdest du es wieder machen? Die nächste Jelinek-Inszenierung, würdest du ja sagen?
Sicher. Absolut. Es kostet brutal viel einem an Aufwand und an Nerven und an allem, aber bei allem Zweifeln, das an die ganze Zeit mittrage und das, jetzt wird es alle mal pathetischer, gell? Was ich, oh, meine Güte. Nein, aber ich habe einfach einen totalen Zugang zu dem und habe einfach das Gefühl, man kann mit dem eben das, was der Text ermöglicht, ist die Situation, in der man auf der Probe steht, gemeinsam und sagt, und jetzt machen wir es mal so und jetzt geht alles nach vorne und die Musik geht dazu und jetzt machen wir und jetzt machen wir und alle merken im Dirn, okay, ja, irgendwie ist gerade der Drive drin und das ist irgendwie, das ist einfach super, das Jammen mit dem, die Schärfe, die Aktualität, die Musikalität in der Sprache, ja.
Geht wieder. Alles klar. Sehr schön. Dann würde ich sagen, halten wir es mit dem Imre und braten nur ein kleines Schnitzel, hören an der Stelle auf, nicht, dass jetzt alle irgendwie ausschalten, weil sie sich denken, das Schnitzel ist ihnen zu groß. Ich sage vielen Dank für das Gespräch mit euch. Ich hoffe, ich muss nicht allzu viel rausschneiden. Die zwei lachen nämlich ständig und bringen mich zu oft zum Lachen. Schauen wir mal, wie lang der am Ende sein wird, dieser Podcast. Vielleicht zum Abschluss noch, ab dem 21. Jänner ist Schneeweiß, die Erfindung der alten Leier, in den Kammerspielen zu sehen. Und jetzt ganz als letztes noch einmal das Zitat von der Elfriede Jelinek, weil es einfach so gut passt. Kommen Sie herein!